Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wir haben für diese Predigt heute den Titel gewählt, Milchtrinker versus Steakesser. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass das ein problematischer Titel ist. Denn von Milch ist sehr wohl die Rede in diesem Bibeltext, in 1. Korinther 3, Vers 1 bis 8. Aber von Steak überhaupt nicht. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer diesen Titel vorgeschlagen hat. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, Steak ist nicht für jeden, er löst nicht bei jedem positive Gedanken aus. Da sind die ganzen Veganer und Vegetarier, für die Steak oder Fleisch generell ekelhaft ist. Da sind diejenigen, die Fleisch mit Blut, spätestens seit der Grillschule wissen wir, dass es eigentlich nur Bratensaft ist und nicht Blut, was da noch so richtig rot innen drin ist, auch ekelhaft finden. In diesem Abschnitt, 1. Korinther 3, Vers 1 bis 8, ist aber von Milch die Rede, und von einer festen Speise, und die soll eigentlich etwas Positives ausdrücken. Also alle Nicht-Griller, denkt vielleicht an Grünkernfrikadellen, wenn ihr an die feste Nahrung denkt, oder an irgendwas anderes. Es geht letztlich darum, um eine Nahrung, die für Babys nicht geeignet ist. Es gibt ja ganz viele Nahrungen, die für Babys nicht so geeignet sind. Für Babys ist wohl am besten Muttermilch. Lass uns mal ein kurzes Video sehen über eine andere Nahrung, die für Babys nicht so geeignet ist. Okay, ich gebe zu, wahrscheinlich hinkt auch dieses Bild, denn ich weiß nicht, wie viele Erwachsene ich jetzt erreiche mit dem Geschmack der Zitrone und ihr etwas Positives damit verbindet. Aber ihr habt gemerkt, es geht letztlich um Speisen, die für Babys geeignet sind und Speisen, die für Erwachsene geeignet sind. Und Paulus benutzt dieses Bild, um den Korinthern etwas deutlich zu machen. Milchtrinker versus Steakesser, versus heißt ja gegenübergestellt, den Steakessern. Und Paulus schreibt, vielleicht kannst du mal weiterklicken, Basti, das läuft hier nicht über den Präsenter. Zu euch, Brüder und Schwestern, konnte ich bisher nicht reden wie zu Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Ich musste euch behandeln wie Menschen, die sich von ihrer selbstsüchtigen Natur leiten lassen und im Glauben noch Kinder sind. Darum gab ich euch Milch, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Auch jetzt könnt ihr das noch nicht, denn ihr steht immer noch im Bann eurer selbstsüchtigen Natur. Paulus redet zu Christen. Er spricht sie als Brüder und Schwestern im Glauben an. Das heißt, er spricht den Korinthern ihren Glauben nicht ab. Er redet zu Leuten, die seit einigen Jahren, man nimmt an, dass der erste Korintherbrief etwa 5 Jahre nach Gründung der Gemeinde in Korinth geschrieben wurde, die seit 5 Jahren im Glauben stehen. Und er macht ihnen deutlich, liebe Freunde, ich würde gerne mit euch reden wie zu reifen, erwachsenen Christen, aber das kann ich nicht. Ich muss euch behandeln wie kleine Babys, weil ihr euch so kindisch benehmt. Ihr benehmt euch wie unmündige Kinder. Ich würde euch gerne so behandeln, wie ihr seid, von Gottes Geist erfüllt, aber ich muss euch so behandeln, dass ihr von eurer selbstsüchtigen Natur geleitet werdet. Ich habe mal eine Grafik mitgebracht. Was bedeutet das, von Selbstsucht oder von Gott bestimmt zu sein? Links in der Grafik seht ihr ein Bild. Dieser Kreis ist so unser Lebenskreis, unser Bereich, der Bereich unseres Lebens. Und natürlicherweise in jedem Leben, in jedem menschlichen Leben, sitzt von Anfang an auf dem Thron unseres Lebens, also dort, wo unser Wille gesteuert wird, wo unser Handeln gesteuert wird, auf dem Thron unseres Lebens sitzt ein großes Ich, mein Ich. Und das ist schon bei kleinen Babys so. Babys sind so egoistisch. Babys schreien dich mitten in der Nacht raus, ohne darüber nachzudenken, wie viel Schlaf du bis dahin hattest und wann der Vater morgens wieder zum Beruf sich aufmachen muss oder was weiß ich, ob die Mutter gerade Kopfschmerzen hat und ihr alles zu viel wird und noch 3 andere Kinder. Was weiß ich, das ist einem Baby völlig egal. Das Baby schreit, bis die Mutter kommt und es stillt. Oder bis der Vater kommt und die Flasche gibt. Gibt's ja auch. Das Baby ist absolut auf sich selbst zentriert und deswegen benutzt Paulus dieses Bild von einem unmündigen Kind, von einem Baby, das noch Milch bekommen muss, um selbstsüchtiges Verhalten deutlich zu machen. In jedem unserer Leben, auch in meinem Leben von Geburt an, sitzt ein großes Ego auf diesem Thron des Lebens. Und Gott oder Jesus Christus, durch dieses Kreuz gekennzeichnet, ist außerhalb von diesem Leben. Er wirkt schon an unserem Leben, aber er ist nicht Bestandteil unseres Lebens. Er ist nicht einbezogen in unser Leben. Und wenn ein Mensch die Entscheidung trifft, Jesus Christus sein Leben anzuvertrauen, dann passiert etwas. Dann steigt letztlich dieser Mensch mit seinem Ego vom Thron und überlässt Gott die Herrschaft und sagt, du sollst auf dem Thron meines Lebens sitzen, du sollst das Sagen über mein Leben haben. Ich gebe dir das Recht, mit dem heutigen Tag für alle Zukunft über mein Leben zu bestimmen. Du hast das Sagen, ich will mich dir unterordnen. Symbolisiert durch dieses Kreuz auf dem Thron, in dem Lebenskreis und ich bin unter dem Thron, weil ich mich Gott unterordne. Wer sitzt auf deinem Lebensthron? Das große Ich? Oder sitzt Jesus Christus? Sitzt Gott auf diesem Lebensthron und hast du ihm das Recht eingeräumt, das Sagen über dein Leben zu haben? Paulus redet ganz am Anfang vom 1. Korintherbrief von dieser Botschaft vom Kreuz und er macht deutlich, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und damit hat er alle Rechte erkauft über unser Leben. Er hat das Recht über dein und mein Leben zu bestimmen. Und wenn du diese Frage noch nicht geklärt hast, dass Jesus Christus, dass Gott auf deinem Lebensthron sitzt und das Sagen hat, dann möchte ich dich ermutigen, das heute Morgen klarzumachen. Sprich mit jemandem, von dem du weißt, dass er Jesus Christus nachfolgt und frag, wie das geht, Jesus Christus auf den Thron deines Lebens zu setzen. Schieb das nicht hinaus, lass das nicht offen, sondern klär das für dich. Jetzt ist es ja so, dass Paulus diese beiden Bilder gegenüberstellt, aber er redet ja zu Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben gelassen haben. Er redet ja zu Brüdern und Schwestern. Paulus redet zu Menschen, auf deren Lebensthron Christus sitzt oder besser gesagt sitzen sollte, die von Gottes Geist regiert werden. Aber er sagt, ihr lebt so, als säßet ihr noch selber auf diesem Lebensthron. Es ist also möglich, als Christ ein Leben zu führen, das eigentlich auf die rechte Seite gehört, dieser Grafik, das aber so gelebt wird, als würden wir noch auf der linken Seite uns befinden, wo Jesus außen vorsteht. Vielleicht ist das Kreuz innerhalb dieses Kreises gerückt, aber Jesus sitzt nicht wirklich auf dem Thron des Lebens und das Ich hat sich ihm nicht untergeordnet. Und zu solchen Leuten schreibt Paulus, nachdem sie einige Jahre schon gläubig sind, und er sagt, ich erwarte von euch eigentlich, dass ihr schon viel weiter seid. Ich erwarte, dass ihr von Gottes Geist geleitet werdet und dass ich zu solchen reden kann, die von Gottes Geist geleitet werden, aber ich muss so zu euch reden, als würde Gottes Geist überhaupt gar keine Rolle in eurem Leben spielen. Ihr benehmt euch wie Leute, in denen Gottes Geist noch gar nicht das Sagen hat. Und dieses Verhalten hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Auf die Gemeinde in Korinth und auf jede Gemeinde, die bis heute existiert, auch auf die EFG Wiedenest. Ich möchte euch mal zeigen, was eine von Selbstsucht bestimmte Gemeinde bestimmt. Wir fangen mal rechts hier oben an. Eine Gemeinde, in der das Ich oder ganz viele Ichs das Sagen haben, in der denkst du, ich bestimme selbst oder ich binde mich an menschliche Leiter. Das kommt dann auf deine Persönlichkeit dran. Wenn du so ein Alpha-Tier bist, so ein Leitungstyp, dann sagst du, okay, ich habe hier das Sagen und was ich sage, wird gemacht. Wenn du eher jemand bist, der gerne leiten lässt, dann fokussierst du dich auf menschliche Leiter und sagst, okay, der gefällt mir, der repräsentiert in etwa das, was ich auch will, in meiner selbstsüchtigen Haltung und von daher werde ich ihn fördern und mich an ihn binden. Das war ja das Problem bei den Korinthern. Die einen sagten, ich gehöre zu dem Apollos, die anderen sagten, ich gehöre zu dem Paulus, dann gab es welche, die sagten, ich gehöre zu Petrus und die ganz Frommen, die sagten, ich gehöre aber zu Jesus. Und darauf sind wir beim letzten Mal in der Predigt des Thorsten Jäger eingegangen, auf diese unterschiedlichen Parteiungen. Aber das war ein Grundproblem, das mehrmals am Anfang des 1. Korintherbriefes angesprochen wird, diese Fokussierung auf menschliche Leiter. Ich glaube, wir haben dieses Problem hier in unserer Gemeinde nicht so, dass man bestimmte Leitungspersönlichkeiten anhimmelt, ist vielleicht auch in der deutschen Kultur nicht so angesagt. Vielleicht kann man es etwas in unsere Kultur übertragen. Ich binde mich an die, an denen ich am wenigsten Kritik auszusetzen habe. Ja? Also das ist da nicht so ein Anhimmeln, sondern ein weniger Kritisieren. Was durchkommen soll, hier stehen menschliche Leiter im Mittelpunkt. Entweder ich selbst, der ich die Macht an mich reiße und in meinem Sinne bestimmen möchte, oder ich binde mich an die Leiter, die meine eigenen selbstsüchtigen Wünsche am besten repräsentieren. Der zweite Bereich darunter bezieht sich auf die Mitarbeit. Entweder ich arbeite nicht mit oder auch wieder ein Persönlichkeitsding, ich suche mir solche Aufgaben, die besonders beliebt sind, die mich vielleicht vor anderen ganz besonders gut dastehen lassen, die etwas von mir repräsentieren oder von mir zeigen, was ich gerne zeigen möchte, die mir Lob einbringen. Also ich suche mir beliebte Aufgaben, ich suche mir meine Mitarbeit in der Gemeinde so aus, wie es mir gerade passt. Jetzt möchte ich einem Missverständnis gerne vorbeugen. Es gibt natürlich Lebenssituationen, die es schwer oder sogar unmöglich machen, eine feste Gemeindemitarbeit, in einer festen Gemeindemitarbeit zu sein. Zum Beispiel Krankheitszeiten oder auch ein kleines Baby in der Familie, das die ganze Aufmerksamkeit für sich braucht, oder andere Lebensphasen, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn das eine Grundhaltung ist, ich halte mich da raus, ich lasse andere arbeiten, aber ich arbeite nicht mit, dann ist das absolut egozentrisch. Oder wenn ich mir nur solche Aufgaben raussuche, die eigentlich jeder gerne macht, weil man dadurch besonders beliebt wird oder besondere Anerkennung bekommt. Der nächste Punkt, dass ich in einer von Selbstsucht bestimmten Gemeinde ist eingebildet auf Erfolge oder wieder je nach Situation und Persönlichkeit leidet unter Misserfolgen. Ich bin eingebildet auf Erfolge. Das heißt, wenn mir etwas sogar ganz besonders gut gelungen ist, dann verbuche ich das für mich und ich bin derjenige, der jetzt auch gefälligst dafür die Anerkennung bekommen soll. Oder ich verbuche Misserfolge auf mich und sage, okay, das ist wohl dumm gelaufen, ich ziehe mich aus allem zurück. Könnte eine mögliche Reaktion sein. Wir gehen weiter, links unten. Ich vergleiche mich mit anderen. In einer von Selbstsucht bestimmten Gemeinde geht es um Konkurrenz. Da vergleichst du dich mit anderen und deswegen sind auch bestimmte Aufgaben mehr beliebt als andere, weil man mehr Punkte vor anderen sammeln kann. Und du bewertest deine eigene Arbeit oder dein eigenes Einbringen oder deine eigene Persönlichkeit oder deinen eigenen Glauben im Vergleich mit anderen. Weil es um dich geht. Ich muss gut dastehen. Oder ich bin das arme Opfer, das schlecht dasteht. Und wieder wirst du aufgewertet, indem du dich in diese Opferrolle bringst. Es geht um dich, es geht um mich, es geht um das Ego. Und der letzte Punkt, den ich nennen möchte, in einer von Selbstsucht bestimmten Gemeinde suche ich menschliche Anerkennung. Das kam gerade bei den Aufgaben schon raus. Ich suche solche Aufgaben, die mich besonders gut dastehen lassen. Und es tut mir gut, wenn ich dafür gelobt werde. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn euch etwas besonders gut gelungen ist, wenn ihr in der Gemeinde etwas gemacht habt und ihr werdet nachher gelobt. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn sich Leute bedanken. Mir geht es ganz oft so, dass dann so ein leises Stimmchen kommt, ja, ich kann's halt. Meine Töchter müssen lachen, weil das eigentlich ihr Spruch ist, aber ich habe den mal übernommen. Ja? Dieses leise Stimmchen meldet sich, ohne dass ich das will. Und ich weiß, das ist mein Ego, was ich wieder auf diesen Thron setzen möchte und was diesen Erfolg auf sich verbuchen möchte und menschliche Anerkennung sucht. Es hechelt nach menschlicher Anerkennung. So sieht eine von Selbstsucht bestimmte Gemeinde aus. Ich habe diese fünf Eigenschaften nicht willkürlich herausgesucht, sondern aus dem Text in 1. Korinther 3, Vers 1 bis 8 abgeleitet. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, was Paulus stattdessen in die Gemeinde hineinsetzen möchte, welche Werte er in die Gemeinde hineinsetzen möchte. Wie sieht eine von Gottes Geist bestimmte Gemeinde aus? Er schreibt, nun, was ist denn Apollos, was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Gott Er steht im Mittelpunkt dieser Gemeinde und er ist der Herr. Das heißt, er hat das Sagen und wir sind nur seine Helfer. Stellt euch vor, ihr geht heute Abend essen, ihr seid im Restaurant und der Kellner bedient euch mit einem feudalen 10-Gänge-Menü. Und ihr sagt nachher, in das Restaurant, das hat mir so gut geschmeckt, da gehe ich wieder hin, weil der Kellner da arbeitet. Sobald ein anderer Kellner Schicht hat, gehe ich da nicht hin, da schmeckt das Essen bestimmt nicht so gut. Wäre doch völliger Quatsch. Denn der Kellner bringt doch nur das Essen an den Tisch, was in der Küche der Drei-Sterne-Koch zubereitet hat. Der Kellner kann das sehr freundlich bringen, er kann es auch briesgrämig bringen. Natürlich spielt auch der Kellner eine Rolle, aber der Kellner ist nicht derjenige, auf den es ankommt, sondern der Koch, der Restaurantbesitzer, er ist derjenige, auf den es wirklich ankommt. In einer von Gott bestimmten Gemeinde, von Gottes Geist bestimmten Gemeinde ist Gott der Herr. Er ist derjenige, auf den es ankommt und wir, sagt Paulus, Apollos und ich, wir sind nur Gottes Kellner, Gottes Helfer, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Aber der, der euch zum Glauben gebracht hat, der ist letztlich Gott. Auf ihn kommt es an. Nicht wir oder andere sind die Herren. Das heißt, nicht ich bestimme oder binde mich an Leiter, sondern Gott selbst. Er ist der Herr. Wir sind nur seine Helfer. Alle Leiter sind letztlich nur Helfer des großen Leiters Gott. Das heißt, dieses Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, das hat hier keinen Platz. Bist du auf Menschen ausgerichtet in der Gemeinde oder bist du auf Gott ausgerichtet? Es ist gut, dass menschliche Leiter da sind. Und Gott setzt ja auch Menschen und beruft Menschen in diese Position, aber es geht nie um den Leiter selbst. Und Leiter, die Menschen, die Gemeinde an sich selber binden, tun nicht das, was Gott ehrt, sondern Gott ist derjenige, auf den wir hinweisen wollen. Er ist derjenige, an den wir die Gemeinde binden wollen. Das ist unser Auftrag. Paulus fährt fort, jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, ich arbeite nicht mit oder ich suche mir nur beliebte Aufgaben, sondern Gott ist derjenige, der Aufgaben zuteilt. Er gibt jedem seine bestimmte Aufgabe. Wie ist das bei Paulus und Apollos gewesen? Bei Paulus war es so, als er zum Glauben kam, kam durch ein übernatürliches Reden Gottes dieser Auftrag ganz konkret in das Leben von Paulus hinein. Das werden nicht viele von uns so konkret erleben. Gott hat zu Paulus gesagt, was er mit ihm vorhat, dass er zu Königen und zu anderen Völkern gehen soll, um das Evangelium zu verkünden und sein Zeuge oder den Glauben an ihn zu bezeugen. Und dass er viel leiden wird dafür. Gott hat auf übernatürliche Weise geredet. Bei Apollos war das ganz anders. Apollos war ein begabter Lehrer und er war in Ephesus und er hat das tiefe Verlangen bekommen, nach Korinth zu gehen und dort als Lehrer zu arbeiten. Es war also sein eigener Wunsch. Und andere Christen in Ephesus haben ihn ermutigt, ja, das sehen wir auch so, geh dorthin, nimm unseren Segen mit. Das heißt, nicht jeder erlebt dieses Stellen in eine bestimmte Aufgabe auf gleiche Weise. Aber es wird deutlich, und das wird auch an anderen Stellen der Bibel deutlich, dass Gott, dass Jesus jedem Christen bestimmte Gaben gibt und damit auch bestimmte Aufgaben verbunden sind. Und vielleicht kennst du eine oder mehrere Gaben, die der Heilige Geist dir gegeben hat. Das ist schon ein Hinweis darauf, welche Aufgaben er auch für dich bereitet hat. Die Frage ist, bringst du dich in die Gemeinde ein, an der Stelle, die Gott dir zugeteilt hat? Bist du sicher, dass der Platz, an dem du mitarbeitest, Gottes Platz für dich ist? Oder bist du sicher, wenn du nicht mitarbeitest, dass das Gottes Weg für dich ist? Das ist eine wichtige Frage. Denn Gott ist es, der jedem seine Aufgabe zuteilt. Gott teilt Aufgaben zu. Was ist deine Aufgabe in dieser Gemeinde? In einer von Gott bestimmten Gemeinde ist es so, dass Gott das Wachstum schenkt. Das tut er immer. Aber dass das im Bewusstsein steht, Gott schenkt das Wachstum. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Pflanzen und Gießen sind ja keine unwichtigen Aufgaben. Lydia, ich freue mich immer, wenn du hier vorne auf dem Gelände die Pflanzen pflegst und auch andere das machen. Gestern war ein großer Garteneinsatz. Das ist ja total wichtig, dass wir das tun. Aber mal ganz ehrlich, es gibt Menschen, in Tansania habe ich das erlebt, die pflanzen ganze Felder an und die wissen ganz genau, ich kann so viel tun, wie ich will. Mit dem Gießen ist da ein bisschen schwieriger. Aber ich kann so viel hegen und pflegen, wie ich will. Letztlich habe ich es nicht in der Hand, ob die Ernte gelingt oder nicht. Und die Christen wissen genau, es liegt in Gottes Hand, ob die Ernte gedeiht oder nicht. Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Und genau so ist das in der Gemeinde. Der Erfolg, der in der Gemeinde entsteht, den kann ich nie auf mich selber verbuchen. Ich kann nie eingebildet sein auf Erfolge. Ich bin letztlich nur Gottes Helfer, der pflanzt oder begießt oder irgendetwas anderes tut und das unter bestem Wissen und Gewissen tut. Aber derjenige, auf den der Erfolg verbucht wird, der ist Gott. Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Gott will Einheit. Paulus schreibt, wir beide arbeiten an demselben Werk. Der, der pflanzt und der, der begießt. Gott will Einheit. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass ich meine Aufgabe oder mich selbst oder meinen Wert mit anderen Mitarbeitern oder anderen Aufgabenträgern vergleiche, sondern es geht darum, dass wir miteinander an demselben Werk arbeiten. Das heißt, wir als Mitarbeiter sind sehr unterschiedlich. Der eine, zum Beispiel bei Paulus und Apollos war es so, Paulus war ein nicht so guter Redner. Er hat offensichtlich eine Art gehabt, sich auszudrücken, bei denen es manchen Leuten, die einen hohen Anspruch an Rhetorik hatten, schwer fiel zuzuhören. Das geht aus seinen Briefen hervor. Und Paulus schreibt sogar in 1. Korinther 2, ich habe mich bei euch überhaupt nicht bemüht, kluge Gedanken in kluge Worte zu fassen, weil es letztlich darum geht, es kommt nicht auf meine Rede an, sondern es kommt auf Gottes Weisheit an, die er in einfachen Worten euch vermitteln will. Paulus war kein guter Redner. Es wird sogar davon berichtet, dass er eine Predigt gehalten hat, bei der jemand am Fenster eingeschlafen ist und rausgefallen ist. Man warf ihm vor, dass er wortgewaltige Briefe schreibt, aber wenn er hier ist, dann ist er ein schwacher Redner. Große Klappe, nichts dahinter. Nee, großer Stift und nichts dahinter, müsste man eigentlich sagen. Apollos dagegen war ein Redner, der die Leute in seinen Bann zog. Die Leute hingen an seinen Lippen. So unterschiedlich waren die beiden. Derjenige, der die Gemeinde gegründet hat, war Paulus. Wir lesen im 1. Thessalonicher Brief, dass er ganz viel sein Leben mit den Christen, mit den Leuten, die dann zu Christen wurden, geteilt hat, dass er sich Tag und Nacht um sie gekümmert hat, dass er sein ganzes Leben mit ihnen geteilt hat und dass Menschen so zum Glauben kamen. Und Apollos kam jetzt nach ihm nach Korinth in die Gemeinde und er hat die Leute im Glauben weiter unterwiesen. Er war ein begabter Lehrer und ein faszinierender Redner. Er zog die Leute in seinen Bann. Paulus macht deutlich, wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern wir arbeiten beide an demselben Werk, Menschen in die Nachfolge von Jesus zu führen. Wir sind keine Konkurrenten, sondern wir ergänzen einander. Und ein letzter Punkt in dieser Grafik. Gott beurteilt nicht nach Erfolg, sondern nach Einsatz. Jetzt steht hier ärgerlicherweise das Wort belohnen. Und Paulus, oder ärgerlicherweise steht das nicht da, aber ärgerlicherweise sagt Paulus jetzt gar nicht, was er denn damit genau meint. Und dummerweise kann man an allen Bibelstellen, die von Lohn sprechen, auch nicht ableiten, was ist denn jetzt genau damit gemeint. Und weil Paulus nicht mehr dazu sagt, werde ich es auch nicht tun. Sondern werde das einfach mal so stehen lassen, denn Paulus kommt es letztlich nicht darauf an, zu spekulieren über einen Lohn, der irgendwann in der Ewigkeit auf uns wartet. Dass er das tut, davon geht Paulus aus. Paulus möchte hier vielmehr deutlich machen, ich stehe letztlich nicht unter dem Urteil von Menschen, die mich anhimmeln oder die mich verwerfen, weil ich nicht so gut reden kann wie Apollos, sondern ich stehe unter Gottes Urteil. Er schenkt mir Anerkennung. Ich bin auf eure Anerkennung nicht angewiesen, sondern ich zähle auf Gottes Anerkennung. Er beurteilt auch nicht nach Erfolg, nach dem Ergebnis. Das wäre ja auch unlogisch, denn das Ergebnis hängt ja von ihm ab. Wäre ja total unfair, wenn Gott Wachstum schenkt und dann demjenigen, der gepflanzt und begossen hat, Mensch, das hast du aber toll gemacht, hast ja viel Wachstum erwirkt. sondern Gott belohnt nach Einsatz. Das klingt jetzt wie eine gute Nachricht für alle Workaholics. Die werden ganz besonders belohnt. Ist aber nicht so. Sondern hier geht es darum, dass du in der Aufgabe, die Gott dir zugeteilt hat, alles dran setzt, um diese Aufgabe bestens zu erfüllen. Es geht nicht generell darum, in eine blinde Arbeitswut oder einen blinden Tatendrang zu verfallen, sondern es geht darum, dass du deinen Einsatz bringst in der Aufgabe, die Gott dir zugeteilt hat. Es geht letztlich um Treue. Treue in der Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Die Frage ist, bin ich abhängig von Gottes Urteil oder von dem Urteil von Menschen? Wenn ihr dieses Bild von euch seht, wer von euch würde gerne in solch einer Gemeinde leben, wo das so ist, dass Gott der Herr ist, dass jedem klar ist, hier hat Gott das Sagen und menschliche Leiter ordnen sich ihm unter und vermitteln das, was er will. Gott gibt mir meine Aufgabe, die mir entspricht. Er gibt jedem seine Aufgabe. Er ist derjenige, der die Erfolge bringt, die kommen. Er schenkt Wachstum. Er schafft Einheit, indem er uns in eine gemeinsame Aufgabe stellt. Jeder hat dort seinen Platz. Und ich brauche nicht mehr, um menschliche Anerkennung zu heischen, sondern Gott wird mich so anerkennen, wie er es für richtig hält. Wer würde gerne in so einer Gemeinde leben? Ich auch. Und wisst ihr was? Ich glaube, Jesus wünscht sich so eine Gemeinde. Ich könnte jetzt hier landen, aber ich habe noch eine Sache, die auch noch in diesem Absatz vorkommt. Und das ist der Punkt, wie Paulus mit den Korinthern redet, die er am Anfang des Briefes als Geheiligte bezeichnet, denen er Gnade und Frieden wünscht. Und denen er bescheinigt, dass sie alles von Gott bekommen haben, was nötig ist, um solch eine Gemeinde zu werden. Er schreibt in 1. Korinther 3, Vers 3, muss mal wieder weiterklicken, Basti, das. Okay, danke. Ihr rivalisiert miteinander und streitet euch. Das beweist doch, dass ihr nicht aus dem Geist Gottes lebt, sondern eurer selbstsüchtigen Natur folgt und so handelt wie andere Menschen. Moment. Und so handelt wie alle anderen Menschen auch. Rivalisieren, das ist das, was ich vorhin mit Vergleichen und Konkurrenzdenken genannt habe. Also ihr rivalisiert, ihr wetteifert miteinander und daraus folgt, dass ihr Streit untereinander habt. Jetzt ist es ja so, dass es wichtig ist, sich zu streiten, aber hier geht es, glaube ich, um bestehenden Streit, um Streit, der nicht gelöst wird. Streit muss gelöst werden. Es ist wichtig, dass wir uns auseinandersetzen in bestimmten Fragen, dass wir uns auch mal streiten. Das kommt ja auch in der Bibel vor und das ist nicht nur negativ. Aber hier geht es wirklich um entzweienden Streit, der zu einer dauerhaften Spaltung oder zu dauerhaften Spaltungen führt. Jetzt ist es so, dass wir in verschiedenen Kreisen dieser Gemeinde und verschiedenen Gebetstreffen, dass immer wieder der Eindruck hochkommt von Menschen, die äußern, irgendetwas belastet unsere Gemeinde. Das Stichwort Altlasten fällt. Konflikte, die nie gelöst wurden. Alte Verletzungen. Wir hatten vor 2 Wochen noch ein Gebetstreffen, wo das so zum Tragen kam. Und das ist bitter. Und manche Leute haben Gespür dafür, dass das tatsächlich da ist. Würde Paulus vielleicht ähnlich an uns schreiben? Natürlich sind wir viel zu höflich, uns offen zu streiten, aber ich glaube, da ist was dran, dass Konflikte und Verletzungen aus der Vergangenheit nicht richtig aufgearbeitet wurden und uns bis heute belasten. Paulus schreibt später im 1. Korintherbrief, wenn ein Glied am Körper leidet, leiden alle Glieder mit. Das heißt, das ist nicht nur eine Sache zwischen 2 Leuten oder zwischen 3 Leuten, sondern das belastet letztlich die Gemeinde. Und manche Leute, die von Gott her den Eindruck haben, äußern das so bei uns. Könnte das sein, dass da was dran ist? Jetzt ist es ja so, dass es bei Verletzungen immer 2 Seiten gibt. Der eine verletzt und der andere wird verletzt. Vielleicht hast du selber Menschen verletzt durch dein selbstsüchtiges Verhalten. Und mir ist es in der vergangenen Woche selber so gegangen, dass ich auf Leute zugehen musste, wo ich gemerkt habe, das war verletzend, was ich gemacht habe. Aber nicht immer merke ich das ja. Nicht immer beobachte ich, wenn ich Verletzungen ausgelöst habe. Und nicht immer ist das auch beabsichtigt. Oft werden Verletzungen verursacht durch Missverständnisse, durch unterschiedliche Persönlichkeiten, durch unterschiedliche Perspektiven, durch unterschiedliche Sichtweisen. Das ist die eine Seite, dass ich selber Verletzungen auslöse. Das andere ist, dass ich verletzt wurde. Ich wurde verletzt, aber letztlich sind diese Verletzungen nie richtig aufgearbeitet worden. Und letztlich ist auch das unter anderem oder unter Umständen ein Ausdruck von Selbstsucht. Klingt komisch, ne? Ich bin verletzt worden, ich bin überhaupt nicht schuld. Und dann Selbstsucht damit in Verbindung zu bringen. Ich möchte deutlich machen, was ich damit meine. Denn ganz schnell kommt diese Meinung zum Tragen, ich habe doch ein Recht darauf, verletzt zu sein. Da kommt Stolz zum Ausdruck, selbstsüchtiges Verhalten. Soll der doch kommen, wie armselig der doch ist, dass er noch nicht mal merkt, wie blöd er sich mir gegenüber verhalten hat, der müsste doch viel reifer sein und der könnte doch mal den ersten Schritt machen und sich bei mir entschuldigen. Ist das so? Muss ich darauf warten? Ich glaube, Jesus meint was anderes, wenn er sagt, dass wir 7x70 vergeben sollen und dass wir eine Haltung der Vergebung, einen Lebensstil der Vergebung an den Tag legen sollen. Letztlich soll der doch kommen, wie armselig der doch ist, ist ein Ausdruck von Überheblichkeit. Oder ich vergebe nur oberflächlich und sage, ach, bei mir, für mich ist alles vollkommen in Ordnung. Habe ich schon öfters gehört. Für mich ist alles vollkommen in Ordnung. Und Jahre später kommt eine Situation, die ein bisschen ähnlich ist und boom, auf einmal eine Explosion. Und du merkst, okay, diese Geschichte hat eine Geschichte. Da steckt was hinter. Da sind alte Verletzungen, die nie aufgearbeitet worden sind. Du denkst, du hast sie aufgearbeitet. Du denkst, du wärst so geistlich, dass du alles vergeben hättest. Und plötzlich wird offenbar, es ist nicht so. Selbstsucht. Stolz, weil ich angeblich so stark bin, vergeben zu haben und ich merke gar nicht, dass ich nicht in der Lage dazu bin und dass es langfristige Heilung braucht. Wo trägst du alte Verletzungen mit dir rum? Ich möchte zum Abschluss als Zusammenfassung noch einmal 6 Fragen an die Wand werfen und dann in eine Reflexionszeit leiten. Ihr Musiker könnt schon mal nach vorne kommen, ihr werdet das musikalisch gleich untermalen. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr in den nächsten Minuten der Stille alle dieser Fragen beantwortet. Aber sie greifen nochmal die 5 Punkte aus dieser Grafik und den letzten Punkt alte Verletzungen auf. Und ich möchte dich bitten, dass du darüber nachdenkst, welcher dieser Punkte trifft am meisten auf mich zu. Und wir haben vor, in 2 Wochen hier einen Anbetungs- und Gebetsabend zu machen. Ihr habt diese Kärtchen auf euren Stühlen gesehen. Und vor diesem Anbetungs- und Gebetsabend wollen wir eine Woche des Gebets ansetzen. Eine Fasten- und Gebetsaktion. Genaueres dazu steht hier drauf. Und wenn ihr Fragen habt, wie macht man das? Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, 6 Tage am Stück zu fasten nach dem völlerischen Nudelsonntag, sondern es geht letztlich darum, dass wir uns Zeiten zum Gebet nehmen und das Fasten kann uns helfen, uns auf Gott auszurichten. Das heißt nicht, dass du 6 Tage nichts essen musst. Das kann es sein. Es kann auch sein, dass du das überhaupt nicht schaffst und dass es für dich dran ist, einfach einen halben Tag nicht zu essen. Oder es kann sein, dass es für dich dran ist, gar nicht auf Essen zu verzichten, sondern auf dein Handy, auf deinen Computer, auf was weiß ich. Setz irgendwas ein, wo du merkst, wenn ich das absetze, dann ist das wirklich ein Verzicht für mich, aber es hilft mir auch, mich auf Jesus auszurichten und Gott die erste Stelle in meinem Leben zu geben. Es hilft mir, Gott auf den Thron meines Lebens zu erheben und mich ihm unterzuordnen. Und es geht jetzt darum, ich möchte dich bitten, dass du dir diese 6 Fragen noch einmal durchliest, die Predigt noch mal zusammenfassen. Und vielleicht hilft es dir, diese Karte zu nehmen, die zu dem Gebetsabend einlädt und auch Informationen zu dieser Gebets- und Fastenzeit hat und dir einen Stichpunkt hier auf die freie Fläche vorne drauf zu schreiben, was dich ganz besonders betrifft und das dann mitzunehmen. Natürlich dürft ihr auch morgen schon anfangen, dafür zu beten. Nehmt es mit, denn bestimmte Dinge wären zu oberflächlich gelöst, wenn wir jetzt am Ende des Gottesdienstes sagen, komm, lass jemand für dich beten und dann ist alles in Ordnung. Lasst uns diese Chance wahrnehmen, dass wir einen Prozess anstoßen, dass wir in einen Prozess gehen und uns Jesus ganz bewusst ausliefern, dass er in unser Leben hineinspricht und zeigt, wo wir falsch liegen, wo wir selbstsüchtig sind, wo wir ihm die Herrschaft nicht überlassen haben, uns aber auch zeigt, wie das dann geschehen kann, welche Schritte dran sind, um ihm die Herrschaft ganz zu übergeben. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.